Notstandsgesetze in Frankreich. Brüssel wurde einfach mal mehrere Tage de facto geschlossen. Die Vorratsdatenspeicherung, die Wiedereinführung von Grenzkontrollen, die Bundeswehr gar im Inland. Nach den Terroranschlägen in Paris hat eine bekannte Debatte wieder neue Brisanz bekommen. Wie soll der Terror bekämpft werden? Wie viele Bürgerrechte sollen, müssen wir aufgeben im Namen der Sicherheit? Doch verglichen mit den Anschlägen in Madrid und London hat die Debatte jetzt nach Paris eine neue Note bekommen. Nach den Snowden-Enthüllungen über die grenzenlosen Schnüffelaktivitäten der Geheimdienste stellt sich mehr denn je die Frage, was bringen diese Dienste? Wie effektiv sind sie? Zeigt Paris, dass sie mehr Technik und Personal brauchen oder dass sie schlicht nutzlos sind? Darauf geben die Europäer sehr unterschiedliche Antworten mit sehr unterschiedlichen Folgen für das Gemeinwesen in Europa. Bürgerrechte, Geheimdienste und wie Europa auf den Terror reagiert und reagieren sollte. Das ist unser Thema heute hier im Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur. Am Mikrofon ist Philipp Banse. Ganz herzlich willkommen. Wie immer haben wir Gäste mit an Bord. Da wäre zuerst Ulrike Giro, Politikwissenschaftlerin, Gründerin des European Democracy Lab, einer Denkfabrik, wie das immer so heißt, mit 5 Leuten, die nachdenken über das Gemeinwesen in Europa und wie man es demokratischer machen könnte, vor allen Dingen mit Hilfe des Internets. Ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Dann Wolfgang Neschkowitz, Pensionär mittlerweile, Ex-Richter am Bundesgerichtshof. Er war auch mal lange Jahre Mitglied der Linksfraktion im Deutschen Bundestag und als solcher 7 Jahre im parlamentarischen Kontrollgremium, das die Geheimdienste kontrollieren soll. Er war auch im BND-Untersuchungsausschuss, also ein Jurist mit fundamentaler Kenntnis über die Geheimdienste und deren nicht vorhandene Kontrolle in Deutschland. Ganz herzlich willkommen, Herr Neschkowitz.
Ja, ich grüße Sie.
Und zugeschaltet aus Stuttgart ist mein Kollege Peter Welchering, Technikjournalist und hier im Rahmen des Deutschlandradio auf verschiedenen Kanälen immer wieder zu hören. Ganz herzlich willkommen.
Ja, hallo nach Berlin.
Peter Welchering, ich habe es eingangs gesagt, wir haben jetzt ja seit Jahren die Vorratsdatenspeicherung in Frankreich schon seit 2006. Wir haben durch Snowden erfahren, wie intensiv Geheimdienste weltweit eigentlich Telefonate und Daten abschnorcheln. In Paris waren auch wieder einige der Attentäter sogar im Visier vor den Angriffen der Fahnder. Warum hat das alles nichts geholfen?
Wenn man aus Geheimdienstkreisen mal eine Einschätzung haben möchte, dann kommt so allmählich ein leichtes Zweifel an der bisher angewandten Strategie. Die Strategie, die nämlich tatsächlich auf Vorratsdatenspeicherung ging, also auf die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und da sagen beispielsweise dann britische Nachrichtendienstler, noch nicht in der Mehrzahl, aber es gibt die ersten Skeptiker, naja, die Nadel im Heuhaufen zu suchen, wenn etwas passiert ist oder wenn unmittelbar ein Anschlag bevorsteht, das ist auch zu spät. Wir müssen uns Gedanken über einen Strategiewechsel machen, also nur auf die Vorratsdatenspeicherung zu verlassen, das läuft nicht, das sehen wir. Wir müssen auch wieder stärker in Zielfahndung, wir müssen auch wieder stärker in Schleierfahndung investieren und da brauchen wir dann mehr Menschen. Ich denke, im Augenblick bekommen wir da gerade eine ganz spannende Diskussion und die zeigt, die Vorratsdatenspeicherung wurde überschätzt und allmählich sehen auch Nachrichtendienstler, dass sie eben einfach nicht das Allheilmittel ist.
Herr Neschkowitz, Sie saßen lange Jahre in einem parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages, haben also versucht, zumindest die Geheimdienste in Deutschland zu kontrollieren. Peter Welchering hat es eben angedeutet, zumindest im britischen Geheimdienst scheint es erste Zweifel zu geben, ob die Strategie bisher so aufgegangen ist, wie sich das so vorgestellt wurde. Was wissen wir denn über Erfolge und Misserfolge von Geheimdiensten, speziell in Deutschland?
Ja, wenn man das auf den Punkt bringt, gar nichts. Das Phänomen, das uns hier begegnet, ist, dass die Geheimdienste mit dem Mythos des Geheimen ausgestattet, höchst komfortabel, wenn man sie nach ihren Erfolgen fragt, das einfach hinter diesem Mythos versteckt und sagt, wenn wir euch das sagen würden, dann könnten wir unter Umständen damit Hinweise geben, auch über unsere Arbeit. Also ihr müsst uns vertrauen, das, was Herr de Maizière auch gefordert, dieser Vertrauensvorschuss. Das ist höchst ungewöhnlich, dass in einer Demokratie, wo ja eigentlich das Transparenzprinzip herrscht, dass weder Öffentlichkeit noch Parlament wissen, ganz konkret belegt, in welchen Fällen eigentlich geheimdienstliche Arbeit, zum Beispiel Terroranschläge, verhindert hat. Es gibt eigentlich offiziell nur einen einzigen Beleg zu diesem Bereich, zumindest was westliche Demokratien anbetrifft, das ist der CIA-Folterreport. Und dort ist es ja so gewesen, dass die CIA der amerikanischen Öffentlichkeit immer wieder verkauft hat, diese Foltermaßnahmen, die wir machen, die sind notwendig und die sind auch erfolgreich. Und dieser CIA-Folterbericht als offizieller Bericht des US-Senats kommt genau zum gegenteiligen Ergebnis. Das, was dort als Erfolg der Geheimdienste immer wieder verkauft worden ist, war gelogen, das war unwahr. Und ich habe überhaupt keine Veranlassung zu glauben, dass Nachrichtendienste anderer Länder nicht sich gleicher Methoden bedienen, um Erfolge, die ja letztlich ihre Existenzsicherung betreiben, als solche darzustellen, die in Wirklichkeit gar nicht existieren. Also um es auf den Punkt zu bringen, es fehlt eine nachvollziehbare Evaluierung überhaupt der Erfolghaftigkeit, Erfolg in Anführungszeichen, was Fahndungsmaßnahmen anbetrifft, nachrichtendienstlicher Arbeit. Und solange das nicht stattfindet, sind eigentlich all die Diskussionen, die wir führen, Phantomdiskussionen. Erst auf einer entsprechenden Evaluierungsgrundlage können wir überhaupt sagen, diese Maßnahme hat Erfolg und diese Maßnahme nicht.
Frau Giraud, die Stimmung in Deutschland, das hat ein Stimmungsbarometer, eine Umfrage der ARD ergeben, besagt, dass 92% aller Befragten in Deutschland verschärfte Sicherheitsmaßnahmen im Land insgesamt für angebracht hält. 5% nur, könnte man sagen, fürchten, dass ihre Grundrechte dabei beschnitten werden und lehnen solche Maßnahmen ab. Vor dem Hintergrund, was Herr Neschkowitz eben gesagt hat, dass die Erfolge der Geheimdienste zumindest nicht vorhanden und umstritten sind. Wie bewerten Sie das, diese Stimmung?
Ja, also ich persönlich finde das sehr bedenklich. Ich gucke natürlich jetzt auch nach Frankreich. Nach diesen Anschlägen sehen wir ja Ähnliches. Also wir reden jetzt hier erstmal von Frankreich, das ja das Land der Menschenrechte ist, auch das Land der Demokratie und der Droit de l'Homme. Und das ist schon bedenklich, auch welche Verschiebungen sich sozusagen in der Einschätzung der Franzosen ergeben. Ich würde mal gerne 2, 3 Zahlen machen dürfen. Erinnern wir uns daran, dass Hollande, Präsident Hollande, vor den Wahlen eigentlich ein nicht sehr geachteter Präsident gewesen ist, der jetzt eben durch diese Sicherheitsmaßnahmen in den letzten 10 Tagen 10 Prozentpunkte in seinen Umfragewerten zugelegt hat. Es scheint ihm also zu nutzen, dass er so stark auf Sicherheit abstellt. Wir haben auch Umfragen, dass je nach Umfrage, französische Umfragen, deutsche Umfragen, irgendwo zwischen 67% und 90% der Franzosen das eben auch begrüßen, also diese Einschränkung von Sicherheit, und sogar auch bereit wären, über das demokratische System nochmal neu nachzudenken, wenn sie mehr Sicherheit bekämen. Eine andere Umfrage sagt, dass zum Beispiel im Wählerbereich, also bei den Wählern des Front National, sogar 97% eine autoritäre Führung begrüßen würden. Das sind wirklich sehr alarmierende Zahlen. Und da kann man schon daraus schließen, dass es auch in Frankreich sowas gibt, was man jetzt mal in Anführungsstrichen wie so eine autoritäre Versuchung bezeichnen könnte. Gucken wir uns mal gerade an, was im Land der Menschenrechte passiert. Es passieren 3 Dinge. Wir können also jetzt Hausdurchsuchungen machen. Wir können Leute verhaften ohne große Haftbefehle und Voruntersuchungen. Es gibt ein Versammlungsverbot.
Im Rahmen dieser Notstandsgesetze.
Und wir haben jetzt für 3 Monate einen Ausnahmezustand, von dem wir gar nicht wissen, ob er verlängert wird und wenn ja, unter welchen Bedingungen er vielleicht sogar verlängert werden könnte. Und das halte ich doch tatsächlich wirklich für bedenklich, vor allen Dingen die Schnelligkeit, mit der das passiert, und vor allen Dingen auch, was mich jetzt, ich habe mich in den letzten Wochen sehr in den französischen Zeitungen mal so durchgelesen, mit welcher eigentlich auch Kritiklosigkeit das in Frankreich passiert. Frankreich ist das Land der Intellektuellen. Sie haben jetzt gerade André Glücksmann verloren, der ist gestorben, aber eigentlich ein ganz kritisches Land, das Land der großen Philosophen, Sartre, Camus, Foucault. Und im Moment passiert da gar nichts an kritischem Diskurs. Also auch die Schnelle, mit der dieses Land, was für uns immer auch le pays de la civilisation war, in so einen Diskurs abgleitet, mein Vorredner hat es ja schon gesagt, eines ganz unkritischen Sicherheitsdiskurses, das halte ich insgesamt für sehr bedenklich und auch befremdlich.
Ja, aber woher kommt denn das? Also wenn wir uns hier in dieser Sendung und ja in diesem Rahmen, und das ist ja auch so ein bisschen der Subtext einer solchen Sendung, darüber beklagen, dass digitale oder überhaupt Bürgerrechte durch digitale Werkzeuge, Massenüberwachung wie Vorratsdatenspeicherung und Massenüberwachung der Geheimdienste, digitale oder überhaupt Bürgerrechte eingeschränkt werden, und wir dann solche Zahlen hören, wie jetzt von Ihnen eben genannt, und Herr Neschkowitz, Sie als Jurist, wie ist das zu erklären? Was macht das mit einem Gemeinwesen? Ist das einfach eine Luftdiskussion, die wir führen? Wollen die Leute das alles gar nicht? Ist das alles gut so? Könnte man diese Debatte auch beenden?
Ja, das Problem ist letztlich ein psychologisches. Es steht hier Bürgerrechte, sagen wir, als Ideal und ganz konkrete Lebensangst. Und dieses Gefühl, dass man also bedroht ist, das ist dann so übermächtig, dass es eigentlich diese andere Seite, also dieses Gefühl für Freiheit, verlieren lässt. Also wenn die Menschen ganz konkret gefragt werden, Freiheit und Sicherheit, dann entscheiden sich die meisten erstmal für Sicherheit.
Und dann ist hat ja auch Frau Merkel gesagt.
Ja, Zweifel für Sicherheit. Das heißt also, Freiheit ist etwas so, ich sag mal, abends für die Romantik, das ist was für die Kirche oder für den Sonntag und für die Feiertagsreden. Aber wenn Situationen da sind, in denen eben diese konkrete Angst besteht, dann ist man eben bereit, eben Freiheit zu opfern, obwohl das ja angeblich unser größtes Gut ist, also in diesen Feiertagsreden. Also Aristoteles hat schon mal einmal gesagt, also wer die Sicherheit der Freiheit vorzieht, ist zu Recht ein Sklave. Also schon im alten Griechenland war das ein Problem und das wird uns auch ewig begleiten. Der frühere Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts hat mal gesagt, also Sicherheit ist strukturell und stillbar. Und bei Freiheit ist es so, im konkreten Fall, dass die Menschen dann sagen, ja, lieber möchte ich überleben, als dass ich eben in Freiheit sterbe. Das ist was also für Sozialromantiker, aber das ist nichts, was in der Lebenswirklichkeit ankommt. Und ich muss sagen, der 11. September in den USA hat es ja gezeigt, welche Folgen das gab. Weil wir haben zwei Kriege gehabt mit Hunderttausenden von Toten im Irak und Afghanistan. Und das, was wir eigentlich heute beklagen, ist eigentlich die Frucht der Saat, die damals als Reaktion auf den 11. September seinen Ausgang genommen hat. Und es zeigt eben, wenn wir so irrational reagieren, diese archaischen Reflexe auf Rache und Vergeltung, dann kommen wir dahin und verschlimmern das Problem, statt eben unseren Verstand einzusetzen. Wir leben im Zeitalter der Nachaufklärung und zu versuchen, die Dinge richtig zu analysieren, richtige Tatsachengrundlagen zu schaffen und dann auf dieser Grundlage rational zu agieren.
Über die richtigen Maßnahmen oder angemessenen Maßnahmen, die wir vielleicht treffen können, auch als Gesellschaft, würde ich gerne am Ende der Sendung noch ein bisschen reden. Ich würde kurz nochmal gerne auf Paris zurückkommen. Peter Welchering, was wissen wir denn Stand jetzt über den Erfolg oder Nicht-Erfolg digitaler Überwachungsmaßnahmen bei den Ermittlungen in Paris?
Also wir wissen auf alle Fälle, dass die Sicherheitsbehörden erst durch Anonymous-Aktive auf bestimmte Kommunikationskanäle aufmerksam gemacht wurden. Die hatten sie offensichtlich nicht auf dem Radar. Ein Beispiel, das mich sehr beeindruckt hat, waren, dass auch Zahlungsflüsse nach allem, was wir bisher wissen, es gibt einige Indizien dafür, keine letzten harten Beweise, aber nach allem, was wir da wissen, eben auch über Bitcoin tatsächlich geflossen sind. Also der IS hat über Bitcoin auch Zahlungen vorgenommen, dafür beispielsweise dann auch Waffen gekauft. Und diese Bitcoin-Konten, die waren mal auch im Visier der Sicherheitsbehörden. Europol hatte im Zuge des Flüchtlingsproblems, was die Schlepperorganisationen und deren Überwachung anging, in ihrer Arbeitsgruppe die Zahlungswege hier ausfindig machen sollte auch einmal so kurz auf dem Radar, digitale Währung müsste man auch mal mit reinnehmen, haben das dann aber wieder extra ausgeklammert und hier musste etwa Anonymous darauf hinweisen, das ist ein wichtiger Kanal. Ähnlich war es mit Messenger-Diensten wie Telegram, ähnlich ist es auch mit dem, was im Augenblick in dem gesamten PlayStation-Netzwerk untersucht wird. Also diese digitalen Kanäle sind von den Sicherheitsbehörden nicht aufmerksam beobachtet worden. Und das hat auch damit zu tun, dass es hier dann auch um Kanäle geht, die sich eigentlich dann der typischen Vorratsdatenspeicherung und der typischen Mustererkennung, mit der dann eben auch über Vorratsdatenspeicherung terroristisches Verhalten erkannt werden soll, weitgehend entziehen. Denn einen virtuellen Chatraum in einem PlayStation-Netzwerk kann man eben nicht einfach über ein Muster, das eine Maschine automatisiert ablaufen lässt, erkennen. Und darauf sind im Augenblick die gesamten digitalen Überwachungsmaßnahmen angelegt. Es geht darum, ein mehr oder weniger festes Muster terroristischen Verhaltens anzuwenden und dann auf diese Weise Verdächtige zu schaffen.
Neschkowitz, kann man das so zusammenfassen, dass die Ermittlungserfolge, die es bisher gibt, eher auf klassische Ermittlungsarbeit der Polizei, natürlich auch mit digitalen Werkzeugen zurückzuführen ist und weniger auf, wir überwachen mal eine möglichst große Menge und finden dann die Nadel im Heuhaufen?
Also da kann ich mit einem schlichten Ja antworten. Das ist so. Wir können das, ich finde dieser CIA-Folter-Report, weil wir da ein offizielles Dokument haben, belegt das sehr gut. Also dort sind die Erfolge, die man dann dem Terrorprogramm, also sprich dem Folterprogramm zugeordnet hat, in Wirklichkeit Erfolge gewesen, die sich aus ganz normaler FBI-Ermittlungsarbeit ergeben hat. Zum Beispiel durch bestimmte Verhörtechniken, die nach dem Prinzip Bad Cop und Good Cop gearbeitet haben. Oder wo man aus anderen Akten Vorhalte gemacht hat. Also die klassische kriminalistische polizeiliche Arbeit, die hat dann zu Erfolgen geführt, während solche Maßnahmen wie Folter eben keine Erfolge herbeigeführt haben. Und ich bin ja auch lange Strafrichter gewesen, der festen Überzeugung, wenn es zum Beispiel in den Bereich der organisierten Kriminalität gegangen ist, dass diese ganz klassischen Mittel, DNA, also auch technische Mittel sind auch wichtige Tatspuren, dass die viel geeigneter sind im Verhältnis von dem Aufwand zum Erfolg, als das, was jetzt so gerühmt wird, so im Technikwahn, was dann auch in der Bevölkerung ganz abstrakt hervorruft. Das muss ja gut sein, wenn die das machen, aber es fehlt eben dieser Nachweis und Nach meinen Erfahrungen, nach meiner Einschätzung ist die klassische polizeiliche Arbeit sowohl im präventiven, also im vorbeugenden Bereich, als auch im strafverfolgenden Bereich noch das Mittel der ersten Wahl.
Peter Welchering, Sie haben das ja am Anfang auch kurz angedeutet, dass es da offensichtlich auch einige Mitglieder des britischen Geheimdienstes gibt, die über einen Strategiewechsel nachdenken hin zu wirklich gezielterer Ermittlung gegen verdächtige Personen. Ein Argument, was dann aber nicht zuletzt, aber vor allem von der britischen Regierung genannt wird, ist, dass in Verschlüsselungstechniken Hintertüren eingebaut werden müssen. Also dass Geräte, die Informationen verschlüsseln, Ermittlungsbehörden, Geheimdiensten dann irgendwie doch im Zweifel, im Falle des Falles, unverschlüsselten Zugang zu diesen Informationen gewähren müssten. Was ist da Stand der Dinge? Was ist davon zu halten?
Also Stand der Dinge ist, in Großbritannien gibt es tatsächlich den klaren politischen Willen, das durchzusetzen. Und Stand der Dinge ist auch, in Westeuropa liebäugeln auch viele Regierungen damit. Und liebäugeln vor allen Dingen auch die Sicherheitsbehörden damit. Ja, die liebäugeln nicht nur, die wollen das einfach haben. Das Problem dabei, das hilft der Zielfahndung nicht. Denn wenn eine Zielfahndung gemacht wird, dann kann auch ohne diese Hintertüren die Kommunikation sehr direkt eines Verdächtigen überwacht werden. Dann kann die Kommunikation eines Verdächtigen, auch wenn er mit Verschlüsselungen arbeitet, teilweise vor dem Verschlüsselungseintritt natürlich auch schon abgegriffen werden. Das sind dann klassische Methoden, beispielsweise eben entsprechende Abhörmaßnahmen in den Geräten dann zu installieren. Die sind sehr viel aufwendiger natürlich, als eine Methode mit einer Hintertür zu arbeiten oder etwa mit solchen Vorratsdatenspeicherungen. Und ich glaube, darum geht es auch im Wesentlichen. Zum einen ist sehr viel eingespart worden bei eher klassischer, konventioneller Polizeiarbeit. Da wurde dann argumentiert in den vergangenen Jahren, das brauchen wir auch nicht mehr. Da brauchen wir eine Umwidmung, um einfach mehr Ermittlungsarbeit durch Programme, durch Maschinen erledigen zu lassen. Da standen sehr hohe Erwartungen dahinter. Davon lebt ein gesamter nachrichtendienstlich-industrieller Komplex. Das muss man auch mal sehen. Sehr, sehr viele Softwarefirmen, sehr viele Softwareentwickler arbeiten direkt in diesen Komplex rein. Und nun stellt sich heraus, gut, dieser Komplex bringt offensichtlich nicht die Fahndungserfolge, die wir in der gegenwärtigen Situation brauchen. Aber das darf man dann nicht so offen diskutieren. Darunter leidet auch die Diskussion etwa im GCHQ, im britischen technischen Geheimdienst, weil natürlich dann dieser nachrichtendienstlich-industrielle Komplex mit seinen vielen Arbeitsplätzen, mit seinen vielen Interessen gefährdet wäre. Und das will dann Politik auch verhindern.
Aber trotzdem,
Herr Nischkowitz. Also ich will das nicht nur unterstreichen, sondern ergänzend unterstützen. Also wir wissen zum Beispiel bei den Selektoren, das sind ja Millionen von Begriffen, dass die natürlich über einen Rechenprozess ausgewertet werden, also gar kein Mensch dazwischen geschaltet ist. Und das, was nachher am Ende ankommt, das muss ausgewertet werden. Und da liegt das eigentliche Problem. Also man hat zwar immer mehr Daten, aber entscheidend für einen möglichen Zugriff ist die Auswertung. Und in der Auswertung braucht man fachliche Qualität und da braucht man auch kriminalistisches Wissen und Kombinationsgaben. Das kann man über Algorithmen eben nicht sicherstellen. Und solange man, ich sag mal, auf diesen Technikzweig setzt, wird es so sein, wie das jetzt in dieser Woche der Sascha Lobo formuliert hat, man sucht die Nadel im Heuhaufen und schafft immer mehr Heu, indem man immer mehr Daten schafft. Das heißt also, das ist im Grunde genommen ein irrationales Prinzip. Und ich habe das eingangs schon gesagt, also wenn wir da nicht wieder mehr Rationalität reinbekommen, das bedeutet auch, dass die Politik die Rahmenbedingungen für solche Verlockungen, die ihnen auch diese industriellen Komplexe vorlegen, aber auch natürlich die Geheimdienste, dass sie dem widerstehen können. Also viele Politiker sind in dem Bereich nicht in der Lage, die Folgen ihres Handelns einzuschätzen. Und die Geheimdienste und die Interessengruppen, die dahinter stehen, führen ihnen praktisch im gesetzgeberischen Bereich die Hand und eröffnen ihnen Freiräume, die einer Demokratie absolut zuwiderlaufen und auch letztlich nicht akzeptiert werden können.
In einem Punkt muss ich Herrn Nischkowitz widersprechen. Ich glaube nicht, dass es irrational ist. Ich glaube, dass dahinter eine sehr klare ökonomische Rationalität steckt. Nämlich die ökonomische Rationalität, dass dieser nachrichtendienstlich-industrielle Komplex einfach sehr viel Geld damit verdient und dieses Geld auch weiterhin verdienen will.
Also diese Form der Rationalität, die bestreite ich nicht. Es geht nur darum, also irrational ist es zu glauben, dass man damit Erfolg hat.
Sie hören das Deutschlandradio Kultur mit der Sendung Breitband. Wir diskutieren über die Folgen für die Bürgerrechte durch die Anschläge in Paris. Im Studio sind Wolfgang Nischkowitz, ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof, Peter Welchering, Technikjournalist, zugeschaltet aus Stuttgart, und Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin vom European Democracy Lab. Frau Gero, an Sie mal die Frage, das ist ja hier auch manchmal gerade eben bei Herrn Nischkowitz auch nochmal durchgeklungen. Es gibt ja diese Dynamik bei Politikern, besser dazustehen, wenn sie etwas tun, als wenn sie nichts tun. Denn wenn jetzt jemand nach solchen Anschlägen nichts tut, ist er im Zweifel angreifbar, während wenn er etwas tut, neue Gesetze erlässt, neue Sicherheitsvorschriften erlässt, die dann auch Jahre hinaus noch gelten und nicht wieder zurückgenommen werden. Wie lässt sich das durchbrechen?
Naja, die Antwort hat ja Neskowitz ja schon gegeben, da bin ich ganz bei ihm. Ja, wir rotieren an der Oberfläche, weil wir angstgetrieben sind. Und da würde ich gerne auch nochmal den philosophischen Punkt aufgreifen dürfen, den Herr Neskowitz eben schon gesagt hat, indem er Aristoteles zitiert hat. Man kann auch Hegel als deutschen Philosophen nehmen. Ja, wir sind der Knecht, wenn wir das nackte Leben schützen wollen und das nackte Leben über die Werte stellen, die uns wichtig sind, in diesem Fall die Freiheit. Und ich würde da gerne mal folgenden Punkt machen dürfen. Dieses absolute Recht, was wir uns jetzt hier rausnehmen, nämlich auf Sicherheit, also dieses Schutzbedürfnis einer Gefährdung entgegentreten zu wollen, ist natürlich im Grunde auch ein Recht, was wir relativ exklusiv für uns beanspruchen. Was ich damit meine ist, 2 Tage vor Paris sind Bomben in Beirut hochgegangen, 1 Tag nach Paris Bomben in Nigeria, soll heißen, die Welt ist als solche gefährdet und immer gefährdet gewesen und jeder ist es. Das ist die Rede von Judith Butler in ihrer Paulskirchenrede, als sie den Adorno-Preis bekommen hat. Was jetzt mit Paris passiert ist, ist ja eigentlich nur, dass wir sozusagen im kollektiven europäischen Bewusstsein fast in Anführungsstrichen endlich mal in dieser allgemeinen Welt der Gefährdung ankommen und das für uns auch annehmen, dass auch wir gefährdet sind, ohne dass wir dagegen ein sozusagen exklusives und vor allen Dingen absolutes Sicherheitsbedürfnis entgegenstellen, das wir jetzt eben reklamieren. Das heißt, der ganze Diskurs ist ein Wir gegen die Diskurs, in dem die machen jetzt Terror, wir müssen geschützt werden, wo bei Judith Butler oder auch bei Hannah Arendt das zentrale eigentlich Leitmotiv der philosophischen Fragestellung ist, wir müssen Welt teilen und damit müssen wir auch den Gefährdungszustand der Welt teilen. Und ich glaube, das europäische Erleben im Moment in wirklich philosophisch oder auch emotionaler Dimension ist es im Moment, dass uns das völlig unvorbereitet trifft und dass wir jetzt dieses Welt teilen und damit auch den allgemeinen Zustand der Gefährdung teilen, gegen den es keinen absoluten Schutz gibt und auch gar nicht geben kann, dass wir da jetzt mal ankommen. Da wir das aber emotional und politisch und philosophisch nicht begreifen und sich das eben auch in unseren vielleicht politischen Kulturen nicht so leicht durchsetzen lässt, reagieren wir jetzt, das war Ihre Frage, mit einem hektischen, getriebenen Oberflächenaktivismus, der meines Erachtens in die völlig falsche Richtung läuft und auf einen Sicherheitsaspekt setzt, der sich, das wurde ja hier in dieser Sendung von meinen Mitdiskutanten schon mehrfach angesprochen, so auch gar nicht durchhalten lässt, es sei denn, wir akzeptieren, dass wir demnächst völlig unter Videokontrollen in jeder U-Bahn-Station rumlaufen.
Ja, vielleicht kann man das noch mal durch den Begriff von Ulrich Beck, also von der Risikogesellschaft, genau, ergänzen. Das müssen wir begreifen. Das ist aus meiner Sicht auch erstmal für unsere Psyche die einzig vernünftige Alternative, wie wir damit umgehen können. Wir müssen begreifen, dass wir, wenn wir uns in den Straßenverkehr bewegen, dass wir 3.000 Tote, das ist die Anzahl nach dem 11. September, jährlich haben. Das ist noch reduziert. Wir hatten vor Jahren 10.000 Verkehrstote. Wenn man in ein Krankenhaus geht, muss man damit rechnen, dass es 15.000 Menschen jährlich gibt, die an Arztfehlern ihr Leben lassen. Mehrere Zehntausende an Krankenhauskeimen. Das heißt, all diese Risiken akzeptieren wir. Und hier sind es Risiken, die denkbar gering sind, wenn man sie rational dazu ins Verhältnis setzt. Das Verhältnis ist, das Risiko heute von einem Lastwagen vor der eigenen Haustür überfahren zu werden, ist deutlich größer als von einem Terroranschlag das Leben zu verlieren.
Also ich kann diese Argumentation nachvollziehen.
Ich habe Flugangst gehabt, das will ich nur an der Stelle sagen. Ich weiß, wie irrational es ist. Und ich habe immer wieder versucht, mit Verstandeskraft mich davon zu befreien. Emotional konnte ich das. Es ist mir gelungen. Und wir sind in einer ähnlichen Situation.
Aber was ich zur Frau Zuguerot sagen wollte, ich kann das nachvollziehen, so dieses Gefühl, jetzt sind wir so in dieser einen Welt angekommen. Wir sind genauso bedroht, wie alle anderen schon immer bedroht waren. Das ist jetzt wahrscheinlich realer, als es vorher war. Was ich mich nur frage, ist, was folgt denn daraus? Also die Reaktion sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt Notstandsgesetze, Frankreich bombardiert Syrien, Deutschland diskutiert relativ verhalten über eine Modifizierung der Vorratsdatenspeicherung. Das sind ja sehr unterschiedliche Reaktionen. Aber was würde denn Ihrer Meinung nach aus dieser Erkenntnis folgen als angemessene Reaktion? So tun, als wäre nichts, einfach weitermachen und alles so lassen, wie es ist und gut?
Nein, überhaupt nicht. Das habe ich auch gar nicht gesagt.
Ich wollte Sie ein bisschen provozieren.
Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass die Antwort, die wir geben, aber das scheint ja Konsens in dieser Sendung zu sein, einfach nicht die richtige zu sein scheint. Herr Neskowitz, herzlichen Dank nochmal für das Risikogesellschaft. Darum geht es natürlich. Was könnte die Antwort sein? Also ich versuche mal so eine philosophisch-soziologische Antwort. Wenn wir sagen, es geht um Welt teilen und auch um den Gefährdungszustand der Welt zu teilen, wäre natürlich das erste Mal, die philosophische Antwort zu begreifen, dass ein Menschenleben so überall auf der Welt so viel wert ist wie das unsere. Ja? Das ist ja in dem Diskurs, kommt ja auch gar nicht vor. Es geht ja, also wenn wir Drohnen jetzt nach Syrien schicken und da auch ein paar Kollateralschäden in Anführungsstrichen sind, dann wird da auch menschliches Leben verletzt. Und das haben wir, glaube ich, noch nicht begriffen. Auch diese sozusagen, die Menschenwürde ist unteilbar und das Menschenleben kann man nicht relativieren, also auch nicht gewichten.
Aber wofür wir doch hier kämpfen, sind doch unsere Werte,
ja,
oder
das,
nicht?
Nein, eben nicht. Also wofür hier wir gerade kämpfen, und das ist ja auch sozusagen der Tatbestand dieser Sendung, dieser Diskussion, ist, wir kämpfen jetzt für unsere Sicherheit. Alles, was Hollande bisher getan hat, ist für mehr Sicherheit für uns Europäer sich einzusetzen. Und da relativieren wir tatsächlich den Wert von Menschenleben. Da müsste man jetzt nochmal das Argument machen von struktureller Gewalt. Also wenn Sie mich fragen, was ist die Antwort? Ja, die eine Antwort ist philosophisch zu begreifen, jedes Menschenleben ist gleich viel wert. Das ist die Antwort von Hannah Arendt, wir teilen Welt. Das heißt, wir müssen auch lernen, mit Andersartigkeit umzugehen und diese Andersartigkeit irgendwie zu artikulieren. Sollten wir vielleicht auch mal verstehen, dass der ISIS, die Gefahr ist ja nicht draußen. Diejenigen, die diese Attentate gemacht haben, waren drinnen. Das waren Franzosen. Das
aber sind was de facto folgt daraus für eine Ethik? Was heißt das für eine Handlung aus dieser moralischen Einsicht?
Die moralische Antwort kann eigentlich nur heißen, dass wir begreifen, dass hier wieder wir in ein Spiel fallen, wo strukturelle Gewalt gegen physische Gewalt gesetzt wird. Ja, also wir müssen, die Frage ist, wie wir die Frage formulieren, halte ich für falsch. Also wenn Sie immer sagen, was ist unsere Antwort darauf, dann ist die Antwort darauf, wir gucken jetzt mal bei uns, was ist hier schiefgelaufen? Wir zeigen gar nicht mit dem Finger auf den ISIS. Meine Söhne wohnen in Paris, ich habe das gleiche Leid für Paris. Ich sage nicht, dass der ISIS nicht ein martialischer Verein ist, darum geht es hier gar nicht. Aber wenn man die Frage überhaupt mal zulassen will, Kermani hat in seiner Paulskirchenrede gesagt, der Blick auf das eigene erfolgt über die Selbstkritik, dann müsste man doch immer in der Tat mal auch rational versuchen dürfen, nicht immer nur diese ISIS-Leute, diesen Terror und unsere Reaktion darauf, auf der ISIS-Seite als völlig irrational zu begreifen, da sprengen sich Leute in die Luft, sondern vielleicht mal das soziologische Kriterium anwenden, dass Gewalt eine Form von Kritik ist. Und dann gucken wir mal bei uns hin, was kritisieren die denn eigentlich?
Aber man kann ja das eine tun oder das andere zu lassen. Also man kann ja sich selber anschauen und gucken, was passiert in unseren Gesellschaften, was machen wir falsch, ohne gleichzeitig darauf zu verzichten, akut sich für Sicherheit zu sorgen.
Sage ich gar nicht. Wir machen aber im Moment nur das eine. Wir machen im Moment nur akuten Sicherheitsdiskurs. Wir rüsten uns bis über die Zähne mit Überwachung und der philosophische, moralische Diskurs wird nicht geführt. Er wird auch im Moment nicht zugelassen. Das ist alles, was wir diskutieren unter jetzt diesen Sicherheitsbestimmungen hier. Und ich habe wenige Artikel überhaupt gelesen, die diese Frage mal zulassen, wie wir in der Welt sind, was unsere Selbstkritik ist. Diese ganzen, das ist ja auch keine neue Debatte. Also können wir uns daran erinnern, wir hatten Terror im Olympiastadion, wir hatten Palästinenser, Arafat war ein Terrorist, bevor er Nobelpreisträger wurde. Wir hatten Camus und Sartre und Deleuze und Derrida haben sich abgearbeitet an dem Thema struktureller Gewalt versus physischer Gewalt. Wir hatten Algerienkriege und so weiter. Es ist ja nicht neu, dass diese Debatte uns jetzt hier sozusagen übereinschwappt als das große Erwachen. Das ist so alt, wie es alt sein kann. Der Punkt ist nur, wir haben nicht hingeschaut, weil wir uns exklusiv nicht als Teil dieser Welt gesehen haben und auch nicht als Teil dieser Welt, der ja vielleicht ein Teil dieses Terrors de facto verursacht, zumindest in den Augen dieser ISIS-Leute.
Herr Banse, ich finde auch, Ihre Frage ist typisch, dass Sie dann Handlung los sagen. Ja. Also Handlung, darunter verstehen wir ja aktives Handeln.
Richtig.
Also nachzudenken ist auch Handeln. Und sich mit sich selbst zu beschäftigen, kritisch, so wie das eben eine Freundin, wie ich finde, wunderbar gesagt hat, ist auch Handeln. Also Handeln ist im landläufigen Verständnis, muss irgendein Gesetz her oder es muss irgendeine Maßnahme her, die sich, wenn man rational an die Dinge rein, in Wirklichkeit als symbolische Beruhigungspille erweist.
Nein, Handeln, das ist kurzfristiges Handeln. Handeln kann ja auch sein, dass man sich um die Ursachen kümmert, guckt, wie man hier Integration anders gestaltet.
Aber so müssen wir den Diskurs auch führen. Wir müssen, also aus meiner Sicht, den Diskurs nicht so führen, wie er uns aufgedrängt wird, wie er zurzeit auch den Mainstream, auch in den Medien bestimmt. So, ich finde gerade so ein Forum wie dieses ist geeignet, darüber nachzudenken, was heißen eigentlich unsere Werte? Also wenn wir unser Grundgesetz angucken, jetzt darf mal der Jurist das mal in zwei, drei Sätzen sagen und einem, wie ich finde, sehr gelungenen, in Anführungszeichen gelungenen Beispiel erläutern. Wir haben nach dem 11. September in der Bundesrepublik Deutschland auch reagiert, indem wir im Luftsicherheitsgesetz eine Rechtsgrundlage geschaffen haben, die es erlaubt, Passagierflugzeuge im Entführungsfall abzuschießen unter bestimmten Voraussetzungen. Die Sache ist vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet. Und da zeigt sich eigentlich eine Diskrepanz zwischen denen, die für die Rechtswahrung zuständig sind, und dem deutschen Parlament, die als Volksvertreter im Grunde genommen dann die Meinung des Volkes wiedergeben sollen. Die einen hüten unsere Werte und die anderen müssen sich eigentlich an diese Werte halten, aber reagieren populistisch. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, was ihr hier macht, ist nicht nur unvorstellbar, sondern schlechterdings unvorstellbar. Das Bundesverfassungsgericht hat also dem gesamten deutschen Parlament vorgehalten, im Hinblick auf Artikel 1 unseres Grundgesetzes, hättet ihr euch so etwas nicht mal vorstellen dürfen. Vorstellen, das wissen wir alle, tun wir uns viel. Es tun, das ist noch ein weiter Schritt. Und die haben denen vorgeworfen, das hättet ihr euch nicht mal vorstellen dürfen.
Und was heißt das jetzt für unsere Debatte?
Ja, für unsere Debatte heißt das, wir müssen wirklich unsere Werte achten. Und das bedeutet, dass nach unserer Werteordnung die Freiheit einen größeren Aspekt hat, in der Abwägung, wenn ich das jetzt zusammenfassen würde, als die Sicherheit. Also im Zweifel für die Freiheit und nicht im Zweifel für die Sicherheit. Das ist eigentlich der Kernsatz. Der hat mich als Jurist mein ganzes Leben lang bestimmt und da werde ich auch nicht locker lassen. Das ist mein Glaubensbekenntnis und das ist auch das Glaubensbekenntnis unserer Verfassung. Zumindest soweit das Bundesverfassungsgericht, und das sind überwiegend konservative Kolleginnen und Kollegen, die ich dort habe, hat das bisher, war das das Leitmotiv, und das ist auch das Leitmotiv der Mütter und Väter unseres Grundgesetzes.
Das zeigt mir ja vor allen Dingen eines. Wir müssen tatsächlich diese Wertedebatte, auch wir Journalisten, ich glaube, wir haben da auch einen schlechten Job gemacht, wir müssen tatsächlich diese Wertedebatte wieder führen. Was wir geführt haben in den vergangenen Monaten und teilweise tatsächlich seit 9/11, war eine Debatte über politische Zwecke. Und diese diese politischen Zwecke, die werden natürlich dann auch umgesetzt, etwa mit militärischer Gewalt, die werden umgesetzt mit Überwachungsmethoden und da eignen sich natürlich auch Überwachungsmethoden. Und bei politischen Zwecken, da ist es auch sehr sinnvoll, so etwas zu automatisieren, weil ich dann nämlich auch diesen Zweck direkt in einen Erfolg umsetzen kann.
Das ist mir zu abstrakt. Mal ein Beispiel dafür.
Das Beispiel Vorratsdatenspeicherung zeigt, wenn ich eine Vorratsdatenspeicherung einführe, dann habe ich sofort Erfolge, weil ich dann nämlich sagen kann, ich habe hier ein Muster terroristischen Verhaltens und ich kann hier jedes Jahr beispielsweise 5.000 bis 6.000 Muster terroristischen Verhaltens oder mehr entdecken. Und damit ist dann der politische Zweck, Sicherheit zu garantieren, auf diese Weise erfüllt, weil ich ja eine erfolgreiche Mustererkennung durchgeführt habe.
Und die Alternative wäre?
Die Alternative wäre, hier wieder die Wertedebatte einzuführen und zu sagen, gut, wenn ich diese Muster anlege, inwieweit gehe ich denn dann von einem Verhaltensbegriff aus oder von hinterlege einen festen Verhaltensbegriff, der der Würde des Menschen nicht mehr gerecht wird.
Also Herr Neskowitz. Ja, darf ich da nochmal anknüpfen? Also gerade die Vorratsdatenspeicherung ist ein hervorragendes Beispiel, welchen Paradigmenwechsel wir eigentlich vorgenommen haben. Unsere Grundrechte sind von ihrer Anlage eigentlich Abwehrrechte gegen einen unvernünftigen Staat. Also sie institutionalisieren das Misstrauen gegen den Staat. Wir bräuchten keine Grundrechte, wenn der Staat und seine Staatsorgane sich immer ordnungsgemäß verhalten würden, unsere Freiheitsrechte wahren würden. Sondern die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben gesagt, wir haben ein prinzipielles Misstrauen gegen staatliche Gewalt. Und deswegen geben wir euch die Grundrechte. Das, was die Vorratsdatenspeicherung ist, genau das Umgekehrte. Da wird das Misstrauen des Staates gegen seine eigenen Bürger institutionalisiert. Während die Grundrechte genau den gegenteiligen Zweck verfolgen, nämlich das Misstrauen des Bürgers gegenüber dem Staat zu institutionalisieren. Und dieser Punkt, der berührt eigentlich im Kern genau das Vermächtnis, das will ich nochmal wiederholen, unserer deutschen Geschichte. In diesem Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sollte es ursprünglich heißen, der Staat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Staat. Das war die ursprüngliche Formulierung. Die hat man dann aus sprachlichen Gründen geändert. Aber in dieser anderen Formulierung kommt noch sehr viel stärker zum Ausdruck, wir Menschen sind unser Selbstwillen da. Und der Staat soll uns dienen. Und wir dienen nicht irgendwelchen staatlichen Zwecken, auch nicht irgendwelchen Sicherheitsfantasien, sondern im Kern ist die Freiheit unser Kernwert und die damit verbundene Würde des Menschen, die bedeutet nämlich, frei zu sein. Und Menschen, die sich ständig beobachtet fühlen, sind nicht frei. Und eine Demokratie kann nicht existieren, wenn die Menschen ständig beobachtet werden.
Aber jetzt, vor ein paar Tagen, ist die Reform des Verfassungsschutzes in Kraft getreten. Ändert das was?
Nein, also alles das, was die Koalition zurzeit betreibt, ist also im Grunde genommen Arbeit an der Oberfläche, das sind Placebos, das ist alles nicht wirkungsmächtig, also es gibt da keine Kausalität, man lässt auch keinen richtigen Diskurs zu, also zum Beispiel eine Enquete-Kommission einzusetzen, um dann also wirklich alle, die in diesem Bereich Sachverstand haben, an einen Tisch zu bringen, um dann zu überlegen, wie kann man erstens wirklich effektive Geheimdienstarbeit sicherstellen und zweitens auch eine effektive Geheimdienstkontrolle. Das wird zurzeit von den Regierungsfraktionen nicht zugelassen und nach meinen Erfahrungen besteht auch dazu gar kein Bedarf und man muss auch häufig sagen, bei den Parlamentariern keine Kompetenz.
Nein, und im Gegenteil denke ich, eine mögliche Kontrolle, die es ja noch gab, nämlich die Kontrolle, die wir Journalisten auszuüben haben, die wir auch viel zu selten ausüben und die viel zu wenige Kollegen ausüben. Aber diese Kontrollmöglichkeit, die wir Journalisten auszuüben haben, die wird ja auch eingeschränkt.
So ist das.
Denn im Zuge der Vorratsdatenspeicherung gibt es eben auch diesen berühmten Paragraphen 202d Strafgesetzbuch, Datenhehlerei.
Genau.
Und da werde ich bestraft als Journalist, wenn ich die Daten, die ein Whistleblower mir beispielsweise zu einem Geheimdienstskandal übergibt, entgegennehme. Und das ist ein Problem. Und das zeigt, dass hier offensichtlich auch eine ganz gezielte Abschottungsstrategie der Regierung und der entsprechenden Sicherheitsbehörden gefahren wird.
Das ist völlig richtig. Und man muss da also sehr deutlich sagen, dass das also auch die SPD wieder mit durchgewunken hat. Genau diesen Paragraphen der Datenhehlerei, es kommt ja aus dem Hause von Herrn Maas, ist wirklich ein unerhörter Vorgang und entlarvt eigentlich die Heuchelei, die auch Herr Maas in besonderer Weise an den Tag gelegt hat, als er dann sich so als Garant im Grunde genommen mit einer Vorratsdatenspeicherung leid so auf den Weg begeben hat und sagt, das ist eigentlich gar nicht die Vorratsdatenspeicherung, die wir ursprünglich im Sinn hatten. Und dann wird so ein Paragraph mit so einer Wirkung reingeschmuggelt. Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, ich habe das auch im Parlament in öffentlicher Sitzung gesagt, wenn Sie die Arbeitsintensität des parlamentarischen Kontrollgremiums eigentlich beurteilen wollen, dann müssen Sie nur gucken, was zurzeit in der Presse ist. Sie sind eigentlich, die Journalisten sind diejenigen, die überhaupt Kontrolltätigkeit von uns peripher gelegentlich ermöglicht haben.
Sie hören das Deutschlandradio Kultur mit der Sendung Breitband. Wir sprechen über die Terroranschläge von Paris und die Folgen für die Bürgerrechte. Wir haben jetzt eine Weile über so ein paar Aspekte diskutiert. Ich würde mich mal gern kurz ein bisschen zurücklegen, um so ein größeres Bild zu malen von dem, was wir so vor uns haben. Da sind zum einen von Peter Welchering und Wolfgang Neschkowitsch beschrieben, die offenbare Wirkungslosigkeit dieser zahlreichen Werkzeuge der Massenüberwachung. Gleichzeitig finden diese Werkzeuge sehr umfassenden Einsatz in Frankreich, in Belgien, in Großbritannien. Es wird aufgerüstet, es gibt mehr Geld für Geheimdienste, mehr Geld für Überwachung, neue Notstandsgesetze werden installiert. Gleichzeitig sagt Frau Giraud, es geht hier nicht um Werte, sondern es geht sozusagen darum, unsere Sicherheit herzustellen, uns wieder abzugrenzen von der einen Welt, in der wir jetzt offensichtlich endlich mal angekommen zu scheinen. Gleichzeitig gibt es diese Bedrohung. Wir haben das in London gesehen, wir haben das in Madrid gesehen, wir haben es jetzt in Paris gesehen. Es gibt diese Bedrohung durch Terroristen und Sie haben vorhin gesagt, wir müssen anders darauf reagieren. Da finde ich, sind wir noch nicht so richtig weit gekommen, wie denn eine angemessene Reaktion aussehe. Also ein Bekannter von mir hat lange in Nordafrika, in Algerien gearbeitet. Der hat nach den Anschlägen gesagt, Leute, da war auch Terror in Algerien. Die Leute haben irgendwann beschlossen, darauf überhaupt nicht mehr zu reagieren, weil sie das Gefühl hatten, genau das war es, was die Terroristen wollten. Nämlich, dass man sich einigelt, dass man das Leben einstellt, dass man die Gesetze verschärft, dass man die Freiheit limitiert und dass man seine komplette Art zu leben ändert. Und als sich keiner mehr darüber aufgeregt hat und als diese Attentate mehr oder weniger aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden sind, seien sie verschwunden. Ist das die Art der Reaktion?
Wir sind schon wieder in so einer im Aktionismus von, ich muss Ihnen jetzt die Antwort geben. Ich würde erst mal sagen, können wir vielleicht mal wieder Philosophie in allen deutschen Schulklassen einführen und einfach mal wieder hinkommen ins Denken. Und nach Hannah Arendt ist in ihrem großartigen Werk De Vita Activa das Denken die höchste Form des menschlichen Daseins. Ja? Und wir haben in diesen Gesellschaften im Moment, vor allen Dingen im Westen, zum Denken überhaupt keine Zeit mehr, geschweige denn, dass wir es wertschätzen würden, geschweige denn, dass wir es ökonomisch irgendwie wertschätzen würden. Und ich glaube, das ist eigentlich der Verlust unserer Freiheit. Aber ich will jetzt hier nicht nur eine philosophische Debatte machen. Ich will, wie gesagt, weder die Anschläge in Paris kleinreden, noch hier irgendwie argumentieren, dass der ISIS nicht ein martialisches Gebilde im Moment ist. Ja, aber insofern, ich würde gerne ein Beispiel erzählen, was genau das trifft, was Ihre Frage ist. Ich war 2008 auf Ostermontag in Tel Aviv mit meinen beiden Söhnen. Die waren 6 und 8. Wir waren 5 Minuten vor diesem Bombenanschlag auf dem Busbahnhof waren wir da unterwegs. Wir saßen im Auto, wir hörten das irgendwie. Und ich habe natürlich den Schreck meines Lebens bekommen, weil ich es nicht gewohnt war. Und meine Freundin Sharon sah, und dann sagte ich zu meiner Freundin Sharon, ihr so, jetzt fahren wir nach Hause, bin ganz aufgeregt. Und Sharon sagte, wie nach Hause? Wir fahren jetzt Bowling spielen. Und dann waren wir Bowling spielen. Und ich sage Ihnen was, es war die beste Antwort. Wir haben 3 Stunden mit unseren beiden Kindern, es waren 4 Jungs, 4 vergnügte Stunden gehabt. Zu Hause hätten wir gesessen, auf den Nägeln gekaut und uns nur gefragt, wie wir gerade sozusagen dem Tod entronnen sind. Insofern ist das, was Sie geschildert haben, vielleicht doch irgendwo der Teil Teil einer Antwort, womit ich jetzt nicht sozusagen denjenigen das Wort reden will, dass ich hier so absolut gelassen bin oder dass wir das alles hinnehmen oder dass wir uns jetzt sozusagen permanent in die Luft sprengen lassen. Das kann es ja nicht sein. Aber insofern doch nochmal das Plädoyer, ich glaube auch im Sinne von dem, was Herr Neskowitz schon gesagt hat, für ein ruhiges und irgendwo doch auch mit der philosophischen Gelassenheit des erstmal Anguckens, des Hinguckens, des komplett Neustrukturierens der Fragestellung und doch auch nochmal hinhorchen, auch soziologisch hinhorchen, was will der ISIS uns denn sagen? Und da kann ich jedem Hörer, letzter Satz vielleicht, nur empfehlen, vielleicht darf ich hier eine Literaturempfehlung machen.
Unbedingt.
Panka Mishra hat in der letzten La Lettre International einen wunderbaren Artikel geschrieben, der heißt Der Sezessionskrieg des IS. Der zentrale Punkt dieses Artikels ist der Relativismus unserer Werte, die wir eben tatsächlich auf uns beziehen, auf unser Sicherheitsbedürfnis und die große Unstimmigkeit zwischen unserem Wertediskurs, die es jetzt vermeintlich gilt zu schützen, wo wir alle Anzeichen setzen, genau das nicht zu tun. Wir schützen diese Werte nicht, wir schützen unsere Sicherheit. Unsere Werte sind in jedem, der sozusagen nicht hier von diesen Werten auch teilhaben darf, ja, sind diese Werte de facto nichts wert. Und das spiegelt uns der ISIS, da mal hinzugucken und jetzt mal da die Antworten auf unser Problem zu suchen, anstatt jetzt Flugzeugträger nach Syrien zu schicken. Das schiene mir zumindest des Nachdenkens wert.
Und nur noch mal, um das plastisch zu machen, diese Diskrepanz zwischen unsere Werte verteidigen versus Sicherheit, da meinen Sie sowas mit unsere Werte wie Demokratie, Menschenrechte etc. in Diskrepanz zu meinetwegen die USA schießt Menschen mit Drohnen ab, ja, ohne Gerichtsverfahren, genau, ohne Anklage.
Ich mache es jetzt mal ganz kurz und natürlich notwendig verkürzt, aber wenn ich sage Demokratie, müssen wir uns auch nochmal dran erinnern, Demokratie theoretisch, wie wenn wir einen formalen Demokratiebegriff setzen, ja, gegen einen nicht mehr moralisch oder normativ konnotierten Begriff von Gemeinwesen, dann haben wir schon verloren. Das heißt, im Sinne von Colin Crouch, Post-Democracy oder auch im Sinne von Rosan Vallon, wir dachten, Demokratie ist Partizipation, aber eigentlich geht es bei der Demokratie um soziale Gleichheit. Das heißt, auch den Begriff der Egalité wieder in den Begriff der Liberté zu setzen. Also die Französische Revolution hat nicht umsonst Egalité, Liberté, Fraternité in einen Bezug gesetzt. Das heißt, je mehr wir uns in formaler Begrifflichkeit unsere Demokratie, unsere Freiheit sozusagen verlaufen und diese Begriffe nicht mehr in der Lage sind, moralisch zu unterfüttern oder normativ zu konnotieren, dann haben wir hier ein Problem. Und die Entkernung unseres Wertediskurses ist doch im Prinzip unsere Achillesferse und das Ziel des IS, weil die operieren mit Begriffen, zu denen wir gar keinen Zugang mehr haben. Die operieren mit Begriffen wie Scham, Anstand, Moral. Wir können da hingucken und das für uns völlig absurd finden, aber wir haben in unseren Gesellschaften, glaube ich, einen Bezug zu diesen originären Begriffen, die eigentlich der Kitt jeder Gesellschaft sind, haben wir verloren.
Peter Welchering, jetzt müssen wir aber trotzdem noch mal einen Blick in die bittere Realität werfen. Geben Sie doch mal einen Ausblick, also das, was Frau Giraud skizziert hat, das ist momentan nicht Realität. Wie reagieren denn aktuell gerade so aus überwachungstechnischer, technischer Sicht die europäischen Staaten auf Terroranschläge wie in Paris?
Die europäischen Staaten wollen aufrüsten. Die europäischen Staaten wollen das, was schon vor vielen Jahren auch in Forschungsprojekten angelegt war, vervollkommnen. Das heißt, sie wollen die Überwachung totaler machen. Sie hören dann allerdings auch ganz bewusst auf, darüber nachzudenken, was diese Überwachung für unsere Werte bedeutet und denken eben nur noch in diesen politischen Zwecken. Und diese politischen Zwecke sind letztlich dann die Vorausberechenbarkeit von menschlichem Verhalten, gespeist über Big-Data-Analysen, die auf jede Menge Daten zugreifen können und dann eine Inferenz, also eine Wahrscheinlichkeit berechnen. Und mit diesen Wahrscheinlichkeiten wird dann operiert, um beispielsweise potenzielle Terroristen, potenzielle Straftäter von vornherein erkennen zu können. Und da gab es auch wiederum in Großbritannien eine für mich erschreckende Debatte. Da wurde ein Programm eingeführt, um Wohnungseinbrüche besser prognostizieren zu können. Das hat die London Metropolitan Police ausgeweitet. Diese Programme gibt es auch in Deutschland, wird auch in München beispielsweise gerade gemacht. Aber in London, die London Metropolitan Police hat dieses Programm ausgeweitet. Sie hat mit diesen Big-Data-Algorithmen auch berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Straftäter wieder straffällig wird. Und da bekamen wir die Debatte, was machen wir denn jetzt mit diesen Straftätern? Sie nur anzusprechen kann doch wohl nicht ausreichen. Und dann haben wir letztlich nur noch einen staatlichen Zweck, nämlich Sicherheit zu garantieren, gegen beispielsweise Menschenwürde gesetzt. Wenn wir darüber nachdenken, können wir nicht auch potenzielle Straftäter, die ab einem bestimmten Wahrscheinlichkeitswert errechnet von einer Maschine einzuordnen sind, auf irgendeine Weise rechtlich behandeln.
Und zu welchen Ergebnissen ist man da gekommen? Wo verläuft da die Debatte? Geht das in die Richtung oder ist man
das? Das geht in die Richtung. Das geht ganz klar in die Richtung. Es geht auch in die Richtung, dann, und das ist erkenntnistheoretisch ein Aberwitz, tatsächlich solche statistischen Wahrscheinlichkeiten, solche Inferenzen so zu behandeln, als seien sie naturgesetzliche Kausalitäten. Genau. Also wenn ein Big Data Algorithmus sagt, Welchering wird mit 95% ihrer Sicherheit folgendes Verhalten an den Tag legen, dann gehen diese Sicherheitspolitiker davon aus, es wird so passieren, Welchering wird sich so verhalten. Und dann ist es für sie eine naturgesetzliche Kausalität. Sie reflektieren dann nicht mehr darauf, dass es wirklich nur eine statistische Wahrscheinlichkeit ist, die deren Qualität, deren Güte letztlich von so etwas wie Fehlerrechnung und abhängt.
Aber Sicherheitspolitiker würden argumentieren, wenn wir sowas vor Paris gehabt hätten und es hätte funktioniert, dann wären wir den Attentätern vielleicht schon oder mehreren dieser Attentäter vielleicht schon früher auf die Spur gekommen, hätten sie überwachen und eventuell die Attacken verhindern können.
Ja, wir haben so etwas vor Paris gehabt, wir haben diese Mustererkennung vor Paris gehabt, wir haben auch Big Data Algorithmen, noch nicht in der Qualität, in der das in 1 bis 2 Jahren der Fall sein wird, aber in einer schon sehr, sehr weitreichenden Inferenzabstimmung gehabt. Und trotzdem ist es nicht erkannt worden. Und das hat damit zu tun, dass beispielsweise dann auch ganz menschlich bestimmte etwa Informationen einfach im Sicherheitsapparat versickert sind oder dass beispielsweise auch wiederum ganz menschlich einfach mal eine solche E-Mail mit einer Meldung irgendwo liegen geblieben ist.
Ja, das heißt, dann braucht man bessere Technik und mehr davon.
Nee, dann braucht man bessere menschliche Arbeit. Man braucht natürlich auch immer bessere Technik. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Aber wenn man sich nur auf die Technik verlässt, dann kommt man zu technisch projizierten Bildern von Gesellschaft, die unter Umständen eine Sicherheit vorgaukeln, die wir nicht haben, aber dafür dann unsere Freiheit abgeschafft haben.
Herr Neskowitsch wackelt schon ganz unruhig auf seinem Stuhl.
Im Grunde genommen ist der Weg gerade über dieses Sicherheitsdenken dahin gebahnt, der Mensch wird durch die Maschine und durch die Algorithmen abgelöst. Und er ist eigentlich nur noch Objekt und verliert seine Subjektstellung. Das ist im Grunde genommen der Weg. Aber lassen Sie noch mal zu dieser Wertediskussion. Das, was eben eine Vorrednerin gesagt hat, ist ja so aus politisch-philosophischer Sicht, wie ich finde, absolut zutreffend dargestellt. Aber ich will mal diese Wertediskussion auf die rechtlichen Parameter zurückführen. Frau Merkel hat ja im Zusammenhang also mit der Ukraine und Russland immer wieder von der Herrschaft des Rechts gesprochen. Und wir sind also alle der Meinung, auch jetzt bei der Flüchtlingsdebatte wird immer das Recht eingebracht, so als Ordnungsfaktor. Daran müssen wir uns doch halten. Wenn wir den Kampf gegen den Terror uns anschauen, dann ist es so, dass eigentlich das, was den Rechtsstaat ausmacht und das rechtliche Denken, dort völlig abhanden gekommen. Also im Reich des Rechtsstaats heiligt der Zweck nicht die Mittel. Im Reich des Rechtsstaats wird Terror nicht mit Terror bekämpft. Also alles das, was zum Beispiel die Vereinigten Staaten nach dem 11. September gemacht hat, sind Rechtsbrüche. Also damit hat man eigentlich einen Kern also unseres zivilisatorischen Verständnisses verletzt. Das heißt, also hier hat man Krieg mit Krieg auf der Ebene derjenigen, die man bekämpft, beantworten, hat damit im Grunde genommen schon den Totalverlust all der Dinge, auf die wir uns berufen, letztlich aufgegeben und sich damit auch abgefunden, hat das natürlich versteckt in der Argumentation. Aber wenn man das ganz real sieht, hat man sich dann in diesem Krieg, und das Wort Krieg bringt das ja auch zum Ausdruck, das ist etwas Archaisches, hat sich im Grunde genommen auf die Wertestufe der Gegner eingelassen. Und jede Form von Terrorismusbekämpfung muss im Ausgangspunkt mental darauf stehen, wir sind anders als die. Und wir können den Rechtsstaat nicht verteidigen, indem wir ihn abschaffen. Und das ist genau das Problem, das in diesen ganzen Tagen leider so nicht diskutiert wird.
Ich würde daran anknüpfend noch mal einen kleinen Ausblick machen. Auch historisch gesehen. Wir hatten ja den deutschen Herbst Ende der 70er Jahre, der, glaube ich, den deutschen Rechtsstaat verändert hat wie wenige Ereignisse nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Gesetze von damals sind im Prinzip, viele sind erhalten geblieben. Einige würden sagen, die Freiheitseinschränkungen, die mit ihnen einhergingen, sind auch erhalten geblieben. Auch nach 2001 wurden Sicherheitsgesetze erlassen, der Schiele-Katalog, von denen sind auch viele heute noch in Kraft. Es gibt die Idee zu sagen, wir können solche Gesetze in solchen Ausnahmesituationen nur erlassen, wenn sie ein Verfallsdatum haben, nach denen sie dann überprüft werden. Ist bisher wenig der Fall. Meine Frage ist, wie glaubt denn die Runde, dass die Gesetze, die wir jetzt kriegen in Deutschland und in Europa, die offensichtlich unsere Bürgerrechte im Namen der Sicherheit einschränken, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Gesetze irgendwann sich wieder zurückziehen und wir auf einen alten Stand der Freiheit zurückkommen?
Also ich halte es für eher unwahrscheinlich, weil es genau solche Foren wie die wir jetzt hier haben, nicht gibt. Und wenn man sieht, dass wir in der heutigen Zeit mit all den Möglichkeiten, Bildungsmöglichkeiten, so weit entfernt sind wieder von Aufklärung, dass eben Ideologien, dass irgendwelche Vorstellungen, ich habe das vorhin schon bei anderer Gelegenheit gesagt, der Satz von Elias Canetti, die Kraft falscher Argumente beruht auf ihrer extremen Falschheit, das ist im Grunde genommen die Fahne, unter der heute der öffentliche Diskurs segelt. Und leider muss man auch den Medien hier den Vorwurf machen, also hier diesem Sender nicht, dass sie einfach eine Diskursebene für solche Gespräche und für solche Überlegungen nicht eröffnet und einfach im Grunde genommen nur auf 2-3-Minuten-Beiträge setzt. Und da kann man bestimmte Dinge einfach, so dass sie auch den Kopf der Menschen erreichen, nicht so formulieren, dass sie eben aus dem Einheitsbrei der täglichen Äußerungen, die sie eben lesen können oder hören können, eben herausheben.
Frau Giro, wie ist Ihre Prognose?
Also meine Prognose ist natürlich, dass wir das nicht zurückrudern werden. Ich war dieses Jahr im August in Amerika. Man ist ja nur noch erschrocken, wenn man da irgendwie einreisen möchte oder einen Supermarkt und so weiter. Ich weiß auch nicht, wie viele Kosmetikflaschen ich allein schon verloren habe in den letzten 10 Jahren, weil die einfach mal 110 Milliliter hatten und so. Das ist ja nur noch nachgradig absurd. Es wird also nicht zurückgerollt. Weil es nicht zurückgerollt wird, ist es gefährlich. Was genauso gefährlich ist, das würde ich ganz kurz in einem Satz gerne sagen dürfen, ist natürlich in der Tat die Diskurshoheit, die hier parallel dazu geschaffen wird. Ich habe mir gerade die 2 Stunden vor dieser Sendung die Trauerfeier in Paris angehört. Ich habe schon gesagt, ich habe viele französische Freunde, ich habe da lange gewohnt. Es geht hier überhaupt nicht um Trauer. Diese französischen Fahnen, wenn sie jetzt unter dem Logo Patriotisme herauskommen und nicht mehr die Fahne der Republik sind, dann haben wir schon verloren. Also wenn wir das kontextualisieren, wie viele blaue, wie viele rot-weiße Fahnen wir gerade in Polen sehen, wo die Polen die europäische Fahne de facto abgehängt haben von den offiziellen Regierungsgebäuden. Ich spreche gar nicht von russischen Fahnen, aber wenn ich jetzt Frankreich, das Land, das ich liebe, in dem ich gewohnt habe, in dem ich verheiratet war, sehe, wie sie ein Drapeau Patriotique flaggen, das nicht mehr le Drapeau républicain ist, und zwar républicain im Sinne der Menschenrechtserklärung der Französischen Revolution, dann bekommen wir ein Diskursproblem in Europa. Und ich muss sagen, ich trauere um die Opfer von Paris, ich trauere auch um Frankreich.
Peter Welchering, die Prognose bitte.
Wir werden weiterhin in einer endlosen Verlängerungsschleife des deutschen Herbstes leben. Denn damals hat der damalige BKA-Chef Herold die Ideologie der Sicherheitsbehörden sehr klar auf 2 Punkte gebracht. Zum einen, die Polizei muss vor dem Täter am Tatort sein. Und das ist die Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung. Und zum Zweiten, die Polizei der Zukunft wird eine andere Aufgabe haben, nämlich eine gesellschaftssanitäre. Und über diese gesellschaftssanitäre Aufgabe nachzudenken erschrickt schon, aber wir haben sie in Teilen und wir wenden sie heute durch Algorithmen an. Und deshalb wird auch gar nicht zurückgenommen werden, sondern da hat sich etwas verselbstständigt.
Wir sind am Schluss der Sendung angekommen. Ich danke ganz herzlich meinen Gästen, Ulrike Giro vom Democracy Lab, Wolfgang Neschkowitsch, ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof, heute Pensionär und lange Mitglied der parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag, und meinem Kollegen Peter Welchering, Technikjournalist, zugeschaltet aus Stuttgart. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören. Alle Informationen zu den Gästen, den Podcast und auch die Literaturliste von Ulrike Giro, die gibt es auf der Seite breitband.deutschlandradiokultur.de. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dahin. Tschüss.